Gibt es schon chinesische Billigstollen bei Shein oder so?
Die, gute Frage.
Die das Patent umgehen?
Ich hoffe natürlich nicht, denn der Schutzverband Dresdner Stollen e.V.
Schöne Grüße.
Genau, schöne Grüße setzt sich dafür ein, dass unser Stollen lecker und richtig und stollenhaft bleibt. Vielen Dank.
Also der Stollenstandort Deutschland ist gerettet. Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Wie nennt man eigentlich eine Person, die DIN A4-Blätter scannt?
DIN A4-Blätter-Scanner.
Scandinavier. Skandinavier.
Oh!
Ich weiß.
Guck mal hier, wie findest du dieses Foto? Findest du dich auch, dass ich da ein bisschen trumpisch aussehe?
Oh, ich finde, das gereckte Kinn gibt dir auf jeden Fall was sehr Edles.
Ein Blitzerfoto. Vielen Dank,
yeah.
liebe Berliner Polizei. Ich bin 39 statt 30 gefahren. Man kann nur von viel Glück reden.
Du hast die 6 mit einer 9 irgendwie.
Ja, es war vor allen Dingen 23.45 Uhr. Da fährt man auch schon mal 42. Insofern Schwein gehabt.
Ich schmatze hier die ganze Zeit.
30 Euro kostet mich der Spaß. Aber was in dieser Woche wirklich toll war, Freitagabend war ich gemeinsam mit deinem Mitbewohner Leo im Olympiastadion. Ja. Und ich muss mal sagen, Hut ab, was die Hertha-Fans da losmachen. Das ist schon doll.
Ja, was allerdings die Hertha auf dem Platz bietet.
Wurden sie im Verlaufe des Spiels immer leiser. Ruhiger. Wohingegen der Gästeblock
so richtig nochmal losgelegt hat.
Westfalen-Bauer aus dem Münsterland. 6.000 Münsteranerinnen und Münsteraner waren mitgereist, um den Auswärtssieg im Olympiastadion 2-1 gegen Hertha zu feiern.
Ja, cooler Scheiß.
Das ist irre, wenn du mal in Münster im Stadion warst, das könntest du so komplett dreimal ins Olympiastadion setzen. Ja, da passen 11.000 Leute rein. Und ich dachte, die haben so die Buchse voll in diesem Riesentempel. Aber
vor der Kulisse abgeliefert.
Also, sehr stark. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, zur aktuellen Wochenschau im Mutmach-Podcast, aka der Familienpackung.
Er heißt bald wieder Mutmach-Podcast.
Genau.
Dazu reden wir gleich ein bisschen.
Mir gegenüber sitzt Hajo Schumacher, Journalist, Rummeiner und Familienvater.
Und leicht vergrippt, ja.
Genau, und ich bin Paul Schumacher, Gartenlandschaftsbauer, Musiker und noch nicht leicht vergrippt, dafür genauso angesteckt, denn meine Partnerin und ich haben uns dazu entschieden, ins Minecraft-Universum einzusteigen. Und es ist wirklich abgefahren.
Das ist doch mit diesen Blöcken.
Genau.
Aber das spielen doch eigentlich so 12-Jährige.
Ja, das hat auch bei uns einen pädagogischen Hintergrund natürlich.
Ihr lernt Sprachen dabei.
Ja, nicht nur das. Also es gibt ja tatsächlich so abgefahrene Themen rund um Minecraft, wie etwa in Ländern, wo die Zensur besonders blöd ist, weil das
kommen wir auch noch zu.
Ja, Regime möglichst autoritär regiert.
Ja.
Da ist Minecraft zum Beispiel ein Rückzugsort, um an Literatur zu kommen, die du ansonsten so in dem Land nicht erwerben kannst.
Okay.
Und da ja jetzt meine Partnerin im kommenden Jahr sich anschickt, zur Grundschullehrerin ausgebildet zu werden, dachten wir uns, naja, Minecraft, that's the key. Das ist genau der Schlüssel, um an die Kids ranzukommen und da auch über, sagen wir mal, Sprachbarrieren hinweg ein Verständnis für Mathematik und vielleicht auch Zusammenhänge zu schaffen.
Okay, pädagogisch wertvolles Spielen.
Haken dran.
Ja, was kommt nicht vor bei dir diese Woche?
Was nicht bei mir vorkommt, ist Benjamin Netanyahu.
Bei mir kommt nicht vor Elon Musk, weil ich das Gefühl habe, jetzt haben alle festgestellt, dass der womöglich eine ganze Menge zu sagen hat in Amerika. Und jetzt ja der noch reichste Mann der Welt ist. 270 Millionen investiert in den Trump-Wahlkampf und 50 bis 100 Milliarden an Aktien zu gewinnen wiederbekommen. Und jetzt wird noch ein Kumpel von ihm irgendwie da so Kryptobeauftragte, also die 400 Milliarden sind noch nicht das Ende der Milliardenstange. Und Christian Lindner kommt auch nicht vor. Hast du zufälligerweise die erste Serie der FDP-Wahlwerbespots gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Also Wirtschaft im Eimer, die Ampel ist schuld. Arbeitslosigkeit, die Ampel ist schuld. Stimmung ist mies, die Ampel ist schuld. Migration nicht geregelt, die Ampel ist schuld. Und so weiter und so fort.
Aber nimmt man sich selber aus der Verantwortung oder sieht man sich durchaus
als Mitglied
der Ampel?
Das Ende war natürlich gut, dass wir das Ding in die Luft gesprengt haben, weil wir passen ja auf Deutschland. Ah. Also das Narrativ, was er eigentlich, als Olaf Scholz ihn rausschmiss, setzen wollte, wo er sich aber dann dummerweise in dieser Schuldfrage verstrickt hat, das versuchen sie jetzt so umzudrehen. Naja, mal gucken, ob es hilft.
Volkes Stimme.
Volkes Stimme. Wir hatten mehrere Zuschriften, unter anderem von Saskia, die meine Frage beantwortete, ob unser Wahlkampf-Spezial 61 Millionen, das ich mit dem wunderbaren Wahlwerber Frank Staus zusammen jeden Dienstag anbiete, ob das nicht zu lang sei, weil wir sagen immer, wir wollen kurz bleiben und schwupp ist wieder eine Stunde voll. Und es waren 3 oder 4 Zuschriften, die sagen, nein, bleibt bei der Länge, wir lernen so viel, das sind mal Perspektiven, die wir so nicht kennen. Okay, ihr habt es so gewollt, dann kriegt ihr die volle Dröhnung. Ganz herzlichen Dank und Gruß auch an Werner Bartholme, der wieder mal mit seinem Freitagsblog Freitagsgedanken zu Weihnachten hin einen täglichen Adventskalender veröffentlicht, wo er gute Taten tut, unter anderem Regenwald in Guatemala kaufen und solche Sachen. Werner, Menschen wie dich gibt es immer noch zu wenig. Mach weiter so. So, und jetzt in eigener Sache, Paul, willst du es verraten?
Oh, soll ich?
Ja, komm, wir müssen jetzt mal langsam uns mit den neuen Gegebenheiten auch öffentlich anfreunden.
Ja, herzlich willkommen zurück zum Mutmach-Podcast. Wir heißen ganz offiziell ab jetzt, genau in dieser Sekunde, wieder Mutmach-Podcast.
Jein, das Ganze wird ein stufenweiser Prozess. Wir werden uns also aus dem großen Verlagsimperium Funke herauslösen und das Ganze, so wie wir das vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht haben, in eigener Regie betreiben.
Genau.
Wir wissen noch nicht ganz genau, wie viele Folgen, wie wir das machen, wie wir das hinkriegen. Finanzierung ist dann natürlich auch wieder neu. Aber es gibt Gründe, müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei.
Ja.
Es ist so ein Familienprojekt.
Genau.
Und das war es immer und das soll es jetzt auch wieder sein.
Und das ist genau das Mutmachende dabei, finde ich.
Finde ich auch.
Deshalb auch die Rückkehr, so back to the roots, zurück auf das Besinnen, was euch am Anfang während der Pandemie auch zusammengebracht hat.
Ja.
Und damit auf der gleichen Note enden, finde ich absolut toll.
So. Aber wie gesagt, seid uns nicht böse, wenn es die nächsten Monate ein bisschen rumpelig wird oder durcheinander, wenn ihr Spendenaufrufe kriegt oder irgendwelche komischen eingesprochenen Werbungen oder wie gesagt, wir sind noch im Empfindungsprozess, aber es steht fest, dass wir uns befreien und ja, das fühlt sich gut an.
Der Untergang der Woche.
Tja, hast du Markus Söder gesehen, wie er in Warschau auf die Knie ging?
Nee, aber das ist doch...
Es gibt ja da das Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos.
Ja.
Und dort ist Willy Brandt.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Am 7. Dezember, also es war fast Jahrestag 1970, spontan auf die Knie gefallen. Also der sollte dann einen Kranz niederlegen, das macht man gemeinhin im Stehen. Man verbeugt sich zwar, aber Willy Brandt ist wirklich auf beide Knie gefallen. Markus Söder ist dann auf ein Knie gefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so tief empfundene Andacht oder Überwältigung war oder ob er einfach jetzt
Bild erzeugen wollte.
Ja, bei Kniefall von Warschau möchte er jetzt bei Wikipedia oder bei Google auch gefunden werden in der Suche. Mhm. Die Süddeutsche schreibt von einem grotesk selbstverliebten und einem ruchlosen Plagiat, zumal er dann wenig später ein Bild vom Weihnachtsmarkt und einer Bratwurst postete. Also ich finde es echt schwierig. Dirk Kurpjuweit, der Chefredakteur des Spiegel, hat dazu am Wochenende viel Wahres gesagt. Diese CSU ist ein Konstruktionsfehler dieser Bundesrepublik Deutschland, weil es ist die einzige Partei, die nur ein Bundesland repräsentiert und damit aber gleichzeitig im Bundestag sitzt. Stell dir mal vor, es gibt eine NRW-Partei, eine Schleswig-Holstein, eine Sachsen, eine Thüringen-Partei. Könnte es geben, es würde das Regieren aber schwieriger machen.
Da ist es wieder so zurück zur Feudalität, oder? Wenn dann so jedes Bundesland, also eigentlich ist es ja schon immer noch feudal, aber ja, nochmal so einen Schritt wieder zurück.
Hast du Joko und Klaas gesehen?
Welche?
Die haben vor ihrer, die spielen doch immer gegen ProSieben, gegen ihren Sender um Sendezeit.
Aha.
Und wenn sie gewinnen, dann kriegen sie die allerbeste, auch allerteuerste Werbesendezeit zwischen 20 und 20.15 Uhr und können in dieser Viertelstunde machen, was sie wollen. Und da haben sie ja schon den Alltag einer Pflegekraft gemacht oder Seenotrettung, solche Sachen. Diesmal sind Robert Habeck, Friedrich Merz, Olaf Scholz in dieser Reihenfolge jeweils 4 Minuten in einen ja so dramatisch ausgeleuchteten Kreis, wie so eine Zirkusarena fast. Da stand nur ein Stuhl, haben sich jeweils 4 Minuten hingesetzt und haben über Anstand in der Politik geredet.
Aha.
Und das war die Vorgabe. Und ich habe sie mir alle drei angeguckt. Habeck war natürlich wieder, hat natürlich wieder rein die besten Haltungsnoten gekriegt. Am Ende haben alle drei dasselbe gesagt. Wir sind zwar politische Gegner, aber wir sind keine Feinde. Meinst du, das hilft was in deiner Generation, wenn die drei in so eine Show kommen? Das ist ja ungewöhnlich. Also haben sie noch nie gemacht. Ist das ein guter Move oder wirkt das anbiedernd?
Ich glaube, das ist tendenziell ein guter Move, da er den Politiker eher nahbar macht und auch nachvollziehbarer und damit, denke ich, auch zugänglicher für dann eben die Politik, die er für seine oder ihre Partei vertritt. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob Joko und Klaas nicht da inzwischen auch schon ein bisschen zu generationsspezifisch sind. Also ich meine, natürlich ist diese Sendung auch auf Social Media vertreten und man erreicht jetzt mit diesen Clips, die vermutlich auch aus dieser Sendung heraus geschnitten wurden, noch ein größeres Publikum. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt jetzt die Plattform ist.
Aber es ist zumindest ein interessanter Versuch. Ich fand's
ganz gut. Was machst du denn daraus, dass Joko und Klaas sich so politisieren? Oder dass
ich, finde
da
so, das, ich finde das sehr richtig. Ich habe da ja genau zu diesem Thema eine ganze Serie zu gemacht für die Funkes. Also über Jan Böhmermann, über Klaas und Joko, über Luis Klamroth, aber auch zum Beispiel Matze Hilscher, ja, der den erfolgreichsten Podcast zusammen mit Lage der Nation in Deutschland hat. Und alle, ob das Merkel, Lindner, Scholz, alle gehen zu Matze Hilscher. Oder die Lage der Nation zum Beispiel, auch ein ganz großartiges, selbstorganisiertes, unabhängiges Podcast-Projekt von zwei wunderbaren Kollegen, habe ich auch drüber geschrieben. Es ist halt Wahlkampf, da machen die jeden Kram mit, aber auf der anderen Seite sagen alle diese Produzenten, du musst irgendwo etwas finden, um die Leute zu interessieren. So eine ganz normale Nachrichtensendung ist uninteressant. Entweder müssen die Hosts besonders, wie bei Böhmermann, lustig oder konfrontativ sein oder wie bei Matze Hilscher so ganz einfühlsam, ganz unaggressiv. Der versucht dann immer so fast psychotherapeutisch in die Leute reinzukriechen. Also es muss ein anderer Zugang sein als den, den ich noch gelernt habe. So klassische Nachricht, klassische Kommentare. Insofern, ich finde das einen guten Ansatz, um andere Generationen zu erreichen. Was ich enttäuschend fand, es wurden ja auch die ersten politischen Programme vorgestellt jetzt für die Bundestagswahl. Bei Friedrich Merz denkt man, Mann, der soll doch das Land mal nach vorne bringen. Und alles, was er sagt, so oh, Heizungsgesetz soll abgeschafft werden, Bürgergeld soll abgeschafft werden, elektronische Fußfesseln, illegale Zuwanderung an den Grenzen zurückweisen und das alte Leitkulturthema. Da denke ich mir, Mann, 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 das sind alles so Evergreens, die für den Standort Deutschland jetzt nicht wirklich die großen Sprünge nach vorne bedeuten. Ne? Auch so, oh, Kernfusion, also Klammer auf, Atomkraft ist nicht böse, Kernfusion höre ich irgendwie seit 50 Jahren, dass das irgendwann mal die Zauberenergiequelle der Zukunft
ist. Ja, die ist. Eigene Sonne und so.
Das wiederum steht in einem krassen Gegensatz zu den Auftritten mit Millionen Reichweite bei Joko und Klaas, weil nichts gegen Auftritte, aber manchmal schadet es auch nichts, wenn ein bisschen Politik dahinter ist. Und was hast du?
Ja, Untergang der Woche. Eigentlich brauche ich nur eine Einschätzung von dir. Und zwar, lass uns bei Olaf Scholz bleiben und das Misstrauensvotum.
Ja.
Eigentlich wurde das doch immer mit diesem Adjektiv konstruktiv.
Ja, das ist aber, es gibt zwei Sachen. Es gibt die Vertrauensfrage.
Ja.
Die stellt der Bundeskanzler.
Ja, okay, die hat er gestellt. Also
die stellt er an diesem Montag.
Die möchte er, die wird er stellen.
So, und dann werden sich, zum Beispiel die Grünen haben gesagt, sie werden sich enthalten. Mhm. Also er wird keine Mehrheit bekommen. In dem Moment, wo er eine Mehrheit bekommt, kommt,
das heißt,
bleibt er im Amt.
Der Bundestag wird ihn nicht, sagen wir mal, ehrenhaft entlassen.
Der Bundestag misstraut ihm sozusagen.
Also er misstraut ihm so sehr, dass er ihm keine Vertrauensfrage bewilligt.
So, und dann ist der Bundespräsident geheißen, innerhalb von 21 Tagen Neuwahlen auszurufen. Auf den Termin hat man sich ja schon geeinigt. Also es ist ein ganz klares parlamentarisches Verfahren. Mhm. Das konstruktive Misstrauensvotum, das kommt aus dem Parlament selbst.
Ah, okay.
Im Prinzip derselbe Vorgang.
Mhm.
Also wir misstrauen dir, Bundeskanzler. Mhm. Konstruktiv heißt, wir präsentieren einen eigenen Kandidaten, eine eigene Kandidatin.
Mhm, verstehe.
Einmal die Möglichkeit von Regierungsseite quasi sich selbst aufzulösen, so wir können nicht mehr, Ampel.
Mhm.
Oder aber, das hat es ja auch schon mehrfach gegeben in Deutschland, dass das Parlament sagt, so ihr kriegt es nicht mehr gebacken, mal gucken, ob ihr noch eine Mehrheit habt. Weil die Mehrheit im Bundestag ist immer das Fundament für alles. Wenn du die nicht hast, dann bist du als Kanzler erledigt, weil dieser Bundestag wählt dich ja.
War das jetzt politisch fair von Olaf Scholz, diese Frage zu stellen?
Ich finde, es ist ehrlich.
Ja.
Und er hat den gleichen Text verwendet wie Gerhard Schröder vor knapp 20 Jahren. Das ist ja immer das, was ich so zauberhaft finde an dieser Demokratie. Es funktioniert. Ja, versuch mal Putin mit einem konstruktiven Misstrauensvotum wegzukriegen. Oder glaubst du, dass Xi Jinping die Vertrauensfrage stellt oder irgendwie sowas?
Ja, er würde sie gewinnen auf jeden Fall.
Ja, abgesehen davon.
Aber das zeigt einfach, dass dieses Grundgesetz wahnsinnig schlau konstruiert ist.
Hm.
Und auch dieses Machtvakuum, davor hat man ja immer Schiss, dass so keiner was zu sagen hat und dann alles kreuz und quer geht.
Das wird ja durch dieses Konstruktiv, also wir präsentieren einen Kandidaten, wenn der alte weg ist, haben wir einen neuen. Oder aber jetzt durch die Neuwahlen, wenn er weg ist, wir haben keinen neuen, dann wird neu gewählt. Also es gibt kein Machtvakuum, weil er jetzt geschäftsführend im Amt ist bis zur Wahl.
Draußen vor der Tür.
Du kannst dich noch an Luigi Mangione erinnern. Über den haben wir letzte Folge geredet. Und das, was wir vor einer Woche schon so ein bisschen zwischen den Zeilen versucht haben, einigermaßen würdevoll auszudrücken, dass da ein junger Mann den Chef einer Krankenversicherung, einer amerikanischen, in New York auf offener Straße erschossen hat. Das geht natürlich gar nicht. Mord, Gewalt ist abzulehnen, aber es gibt eine unfassbare Zustimmung im Sinne von diese Krankenversicherungen sind das Letzte. Also jetzt nicht unbedingt eine Zustimmung zum Mord, aber das Signal, was davon ausgeht, diese Krankenversicherung, wie heißt das immer noch, verzögern, verneinen und ablehnen oder sowas. Mhm. Ne? Deny, delete und noch irgendwas anderes. Das ist halt die Methode, mit der sie irgendwelche Gesuche um Heilmittel oder Kur oder Operation oder so abwimmeln. Und das zeigt einfach, wie tief verwurzelt in Amerika der Hass gegen das Gesundheitssystem ist, was einfach
verrückt
knallhart durch kapitalisiert ist.
Auf der anderen Seite wird der Täter jetzt auch online, weiß ich nicht, nicht nur sexualisiert, sondern auch zum Helden stilisiert.
Ja, absolut.
In vielen Foren, was irgendwie auch gegen den guten Geschmack geht und auch in dieser Diskussion um eben das Gesundheitssystem in den Vereinigten Staaten keinen Platz hat.
Hast du syrische Freunde oder Bekannte?
Aus meiner Berufsschulklasse war Syrer, meiner Meinung nach.
Okay, aber du hast jetzt nicht unmittelbaren Kontakt jetzt gerade aktuell mit syrischen Mitmenschen, Mitbürgerinnen und Mitbürgern?
Nee,
ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich kann auch nur das, was ich so höre, aus diesen Medien präsentieren. Und ich finde das so unfassbar spannend, wie komplex diese Situation jetzt ist. Mhm. Also die Alten sind weg, Putin und Iran, offenbar wird das alles weniger.
Das war auch übrigens genau mein Thema jetzt gewesen. Absolut faszinierende Situation, die sich da gerade, wie soll man sagen, in einer Revolution irgendwie losbricht. Also
das Volk hat sich befreit.
X war letzte Woche total geflutet von Videos, wie Assad-Unterstützer aus ihren Häusern gezogen wurden, wie Menschenmassen durch Straßen schoben.
Dieses Gefängnis, wo die Menschen raustaumelten.
Also es sind absolut verrückte Bilder, die da geschehen sind. Und was mich total interessieren wird, also ich weiß, dafür sind wir hier wahrscheinlich nicht die Plattform und haben da beide auch nicht so unbedingt den Durchblick. Wie verhält sich das jetzt mit der Lage zwischen Israel und Palästina? Du wolltest gerade auf Russland noch? Also ich bin jetzt gerade geopolitisch bin ich langsam wirklich völlig turned around. Also
erstens mal war das für Russland strategisch extrem wichtig. Die hatten da Luftwaffenstützpunkt und einen Hafen. Das war der einzige russische Zugang zum Mittelmeer. Und offenbar sind die Schiffe da jetzt von dem Hafen, haben schon abgelegt und jetzt muss Erdogan die ja durch den Bosporus zurück ins Schwarze Meer lassen. Das ist strategisch ein Machtverlust. Also sie haben jetzt einfach da keine Militärstützpunkte mehr. Zweitens zeigt es, dass sie auch militärisch offenbar überrascht worden sind. Neulich erzählte mir jemand, diese Gruppe Wagner, wir erinnern uns an Herrn Prigozhin, die haben ja viel diese Schmutzarbeit im Ausland gemacht. Ne? Die waren viel in Afrika und auch im Nahost. Sie haben auch in Syrien gekämpft unter anderem. Und die haben sich ja aufgelöst. Die gibt es nicht mehr. Und offenbar fehlen Putin die militärischen Ressourcen, um die zu ersetzen. Das ist das eine. Iran, da kommen wir gleich noch zu, weil da scheinen die Proteste auch schon wieder loszugehen. Für die war Syrien natürlich auch wichtig als Handels- und Vertriebsland, wo man dann noch so seine Exporte durchlaufen lassen konnte. Und natürlich auch, um die Hisbollah zu unterstützen, die vom Libanon aus Israel beschossen hat. Also von der einen Seite kommt jetzt Israel. Die israelische Luftwaffe hat da noch ganz viele Waffenlager kaputtgeschossen. Auf der anderen Seite kommt Erdogan, der natürlich mit seinem Hass auf die Kurden da auch noch
größte Armee der NATO, glaube ich,
auch noch mal mitspielen wird. Und es ist die spannende Frage. Ich habe totales Mitgefühl für diese Menschen, die seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder das Gefühl haben, oh, Befreiung, hier geht was los. Aber glauben wir, dass ein gelernter ISler, der immer noch auf Fahndungslisten mit 10 Millionen Kopfgeld steht, dass der da jetzt sowas wie ein Kalifat mit Herz errichtet? Also dass dann, also wo diese sehr vielen Bevölkerungsglaubensgruppen, Christen, Aleviten, Kurden und so weiter, wo die alle in Frieden und Respekt miteinander leben können. Glauben wir das? Hat das im Irak funktioniert? Hat das in Libyen funktioniert? Hat das... Oh. Also wie gesagt, mein Optimismus, den ich ja auch nicht loswerde, denke ich mir, komm, das wird schon. Aber hier jetzt einer gut integrierten Familie, wo die Kinder in die Schule gehen, wo die Eltern, Andreas Tölke, den wir neulich im Podcast hatten, der hat ja dieses Restaurant Kreuzberger Himmel, wo er ganz viele verschiedene, auch gerade so nahöstliche Nationalitäten beschäftigt. Da sagt einer der Köche zum Beispiel, ich bin jetzt seit 10 Jahren in Deutschland, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich kann doch mit meinen Kindern jetzt nicht 1.000 Euro Jens Spahn, ganz vielen Dank, es ist wirklich ein ganz großzügiger Ansatz. Aber wie kann ich mit meinen Kindern, die hier in der Schule sind, ich habe hier einen Job, in ein völlig zerballertes Land zurückgehen, wo 9 von 10 Menschen in Armut leben. Ja. Auf der anderen Seite brauchst du diese Menschen, die da wieder was aufbauen, klar, vielleicht auch schon ein bisschen Geld mitbringen. Aber was würdest du machen als syrischer Familienvater? Das wartet man doch erstmal ab.
Auf jeden Fall.
Und jetzt allen Syrern und Syrerinnen hier in Deutschland zu sagen, jetzt seht mal zu, dass ihr hier auf den nächsten Flixbus kommt nach Damaskus, das halte ich finde es unappetitlich. Auf so, und jetzt kommen wir zu Paras Duhamadi. Kennst du nicht, kannte ich auch nicht, eine Sängerin, die ist bei YouTube ohne Kopftuch aufgetreten und dann auch noch in einem schulterfreien Kleid in Begleitung von 4 Musikern und wurde direkt danach festgenommen. Jetzt möchte ich von dir wissen, womit hat sie, ich habe es ja gerade so ein bisschen beschrieben, womit hat sie alles gegen iranisches, muslimisches Recht, so wie sie es interpretieren, verstoßen?
Es waren wahrscheinlich die Schultern.
Kopfbedeckung, richtig, also Kopftuch. Ärmel und Kragen los. Ja, was noch hinzukommt, es ist Frauen untersagt, überhaupt zu singen. Und schon gar nicht auf einer Bühne.
Ui.
Auch nicht im Duett. Wenn überhaupt, dann nur als Teil eines Chores. Oder aber in einem Saal, wo nur Frauen anwesend sind.
Okay, wie viele Menschen sind jetzt ein Chor? Sind 4 okay. plus 1 ein Chor?
Frag nach beim Mullah, ich weiß es nicht. Also sowas machst du ja nicht zufällig. Ne? Sowas ist eine ganz kalkulierte Provokation. Das YouTube hat so an die 2 Millionen Aufrufe schon. Das geht natürlich durch alle Kanäle. Zeigt aber auch, dass jetzt schon wieder so eine Provokationswelle startet. Und ganz, ganz großen Hut ab für Paras Duhamadi, die sich das traut, weil du weißt, du gehst in Bau dafür. Du kannst von Glück reden, wenn du lebendig wieder rauskommst. Also das ist eine echte Heldentat.
Finde ich auch.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Was hast du? Kannst du dir nicht ausdenken?
Hier in Deutschland haben wir ja so auch verschiedene geografische Spezialitäten. Ne? Zum Beispiel so der Leberkäse.
Das Sauerland.
Aus dem süddeutschen Raum. Oder die Spreewaldgurke.
Ja, lässt der Name schon sagt.
Genau, lässt er ahnen, wo sie herkommt. Und es gibt zu Weihnachten ein ganz spezielles Gebäck. Das kommt aus einem der neuen Bundesländer.
Ja.
Auch aus einer größeren Stadt. Und zwar, richtig, der Dresdner Stollen.
Ja.
Seit 1991 gibt es den Dresdner Stollenschutz e.V. beziehungsweise der Schutzverband Dresdner Stollen e.V.,
ja,
der sich dafür einsetzt, mit seinen über 110 Mitgliedsbetrieben aus Dresden und Umgebung, einsetzt dafür, dass Qualität und traditionelle Herstellung dieses Gebäckstückes sichergestellt werden und eben, dass der Dresdner Stollen auch genau wie der Grana Padano oder ja, der Champagner zum Beispiel, naja, zu einer geografisch geschützten, wie soll man da das sagen?
Kriegst du so einen Eintrag.
GOP heißt das, glaube ich.
Weltkultur, kulinarisches Weltkulturerbe.
Genau.
Aber die Frage ist, kann man sich Stollen patentieren lassen?
Also,
im Sinne von, wie viel Rosinen da drin sind oder wie schwer der ist oder welche Form? Weil meines Wissens ist das nicht so ohne weiteres möglich. Weil
na, seit 2010 ist der Dresdner Chris Stollen tatsächlich als geschützte geografische Angabe, ja, in der EU registriert.
Okay.
Und die Stollenprüfung,
ja,
die man ansonsten nur aus dem Bergwerk kennt, erfolgt jährlich nach strikten Kriterien, etwa in Bezug auf Zutaten wie Butter, Sultaninen und Gewürze, sowie auf äußere und innere Eigenschaften des Gebäcks. Weitere Informationen dazu findest du auf der offiziellen Seite der Kumpel des Stollenschutzverbandes.
Aber die Chinesen, die ja angeblich mal alles kopieren, gibt es schon chinesische Billigstollen bei Shane oder so? Die,
oh, gute Frage.
Die das Patent umgehen?
Ich hoffe natürlich nicht, denn der Dresdner der Schutzverband Dresdner Stollen e.V.
Schöne Grüße.
Genau, schöne Grüße setzt sich dafür ein, dass unser Stollen auch nach wie vor lecker und richtig und stollenhaft bleibt. Vielen Dank.
Also der Stollenstandort Deutschland ist gerettet. Wir haben es hier ja häufiger mal mit Spotify. Weißt du eigentlich, was ihr mit Udo Butter so am Ende dieses Jahres von Spotify bekommt? Reicht das für ein Bier für jeden in der Band? Weißt du nicht.
Ich weiß es nicht und mir ist es auch herzlich egal.
Es gibt ja bei Spotify diese Raps. Ne? Du kriegst ja am Ende des Jahres so, das hast du am meisten gehört, das war deine Playlist.
Die sollen
und
in
so
diesem Jahr
so
zum ersten Mal AI generiert gewesen sein und das hat man ja irgendwie gemerkt.
Aber was der Hammer ist, erstens mal sind das Daten und es ist gar nicht so richtig rechtlich klar, ob die das alles rausgeben dürfen. Und zweitens ist das natürlich eine gigantische Marketingstrategie, weil jeder postet natürlich seine Hitliste von Spotify überall auf Social Media. Das heißt, Spotify, diese Funktion und so wird zig Millionenfach weltweit geteilt. Und können wir das nicht mal irgendwie so, das waren eure 10 liebsten Mutmach-Podcast-Folgen. Wir rappen euch die zusammen zu einem Bundle, wie man neudeutsch sagt.
So
und dann,
für Creator.
Ja, dann, ich glaube, wir sind hier in einer ganz, ganz großen Sache.
Was mich total interessieren würde, also ich meine, wenn davon auszugehen ist, dass Spotify am Ende dieses Jahr, also zum Ende des Jahres immer diese Rapped-Stories raushaut, wie verhält sich das dann mit dem Aktienwert? Also ich meine...
Von Spotify?
Genau, die kriegen auf einmal, generieren quasi totalen Traffic. Also kann man dann, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im August so, ne, mir irgendwie 2-3 Anteile kaufe. So,
ja, und aber die Börse weiß sowas ja immer schon vorher. Also das ist ja schon eingepreist.
Mm.
Also selbst wenn ich mir im Februar eine Spotify-Aktie kaufte, wüsste ich ja schon, dass ich im Dezember die Rap-Spitze mitkaufe.
Okay, also kann man jetzt eigentlich nur noch auf Spotify...
Krypto,
einfach die gleichen Trades machen,
in
die Gruppe.
Sagt Elon auch, hey, Krypto ist der heiße Scheiß.
Ja, Krypto.
Hast du Krypto?
Ich habe null Krypto.
Und fühlst du dich irgendwie unvollkommen?
Ich fühl mich kryptisch. Beraten. Vor allem von so Internet-Coaches, die mir dann noch mein letztes Geld, was ich, weißt du, ich will dafür verantwortlich sein, mein Geld fahrlässig und doof anzulegen und nicht irgendwer anders.
Family Affairs.
Family Affairs, also ich habe keinen auf. Doch. Ich bin Heiligabend um 13 Uhr im Deutschlandradio Kultur mit Corbinian Frenzel, Studio 9. Mhm. Die haben noch irgendeinen Dödel gesucht, der Heiligabend dahin geht.
Und Weihnachtsmannspiel.
Wenn du Lust hast, wir können erst bei Lissi in der Christophorus-Gemeinde in Neukölln, wie wir das eigentlich jedes Jahr machen, können wir schnippeln. Da kriegen Bedürftige eine warme Mahlzeit.
Ja, finde ich super. Dann machen wir das. Dann können hier Fritz und Katharina zu Hause irgendwie anfangen rumzukochen.
Genau. Ich würde mich kurz verabschieden und zum Deutschlandradio fahren. Und dann komme ich wieder und schon ist der Heilige Abend vorbei. Vollgestopft.
Wird großartig.
Ansonsten gibt es keine großen Auftritte mehr. Wir werden zwischen den Jahren häufiger mal wieder zu dritt reden mit deiner lieben Mutter, der guten Suse, damit ihr da draußen auch wisst, was hier alles oder was auch nicht über Heiligabend passiert. Hatten wir eigentlich schon irgendwelche Geschenkeregeln für dieses Jahr?
Keine, wenige überhaupt.
Willst du was geschenkt haben?
Schenkst du?
Ich habe mit Mama schon alles geklärt. Du bist da total raus. Alles gut.
Hä?
Ja, ja. Ich habe.
Also, ich möchte gefragt werden.
Achso, willst du Geschenke?
Nein.
Okay. Also ich glaube, ich kriege einen Stabmixer.
Ein Stabmixer? Mhm.
Hast du eine Marke bestellt?
Naja, den ihr habt.
Das ist dieses Schweizer Ding, der ist ziemlich gut.
Ja.
Spendenaufruf. Hat jemand von euch vielleicht zwei Stabmixer geschenkt gekriegt zu Weihnachten? Oder weiß, dass er zwei bekommt?
Einen Stabmixer-Vertrieb, Versandhandel.
So, und ihr spielt Silvester am Silvesterabend in der Volksbühne.
In der Volksbühne.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Ja, Ameisen habe ich diese Woche
einmal
mehr auf dem Programm zu stehen. Und zwar eine ganze Reihe von Gattungen tatsächlich, verschiedenen Gattungen, verschiedenen Arten. Zum Beispiel die Amazonenameisen der Gattung Polyergus, die eine Strategie entwickelt haben, evolutionär bedingt ziemlich klar an vergangene menschliche Geschichte erinnert. Mhm. Und zwar sind diese Amazonenameisen vollständig abhängig von ihren Sklaven. Sie sind darauf spezialisiert, Arbeiterameisen einer anderen Spezies zu entführen, zum Beispiel aus den Nestern von Fornica-Ameisen. Aha. Die Amazonenameisen sind schlechte Arbeiter und können ohne Hilfe von Sklaven nicht überleben. Sie führen jedoch aggressive Raubzüge durch, um Nachschub an ArbeiterInnen zu sichern.
Postcolonial Studies bei Ameisen,
da wird's dringend Zeit. Genau, auch die blutrote Raubameise Formica sanguinea hat sich quasi komplett abhängig gemacht von anderen Arten, die sogar ihre Puppen aufziehen.
Aber entschuldige bitte, was haben die denn als Sanktionsmittel? Stehen die dann mit so einer...
Die sind ungefähr doppelt so groß.
Ja, okay, also sind doppelt so groß und stehen dann in einem der acht Beine, haben sie so eine Peitsche und
ja.
Also die verbreiten einfach durch schiere Übermacht.
Einfach super schlechte, einfach richtig schlechten Vibe in einem anderen Ameisenbau, in dem sie da irgendwie die Hälfte der Leute entführen.
Und jetzt ist die Frage, gibt es Revolutionen bei Ameisen? Also schließen sich ganz viele der Kleinen, der Unterdrückten zusammen und wagen den Aufstand gegen die fetten, vollgefressenen, dekadenten, kapitalistischen Amazonenameisen?
Ja, es ist eine spannende Frage. Das Ganze hat, soweit ich das verstanden habe, vor allem mit Ressourcen zu tun. Also es ist halt ressourcenärmer, wenn du so willst, den Raubzug durchzuführen. Das ist quasi einmal sehr blutig und dann hast du erstmal eine Zeit lang Ruhe. Die Revolution bedeutet, also die Revolution aus der anderen Seite würde dann bedeuten, du musst einen noch größeren Kraftaufwand betreiben, um dir deine Herren wieder loszuwerden. Und ich weiß nicht, ob die Evolution das so bei Ameisen eingeplant hat.
Es gibt ein australisches Wissenschaftsteam rund um den Ökologen Kellerkopf, der scheint wirklich so zu heißen. Und zwar haben die erforscht auf Grundlage von 9000 Fachpublikationen, wie denn so ältere Tiere eigentlich, also ob die noch einen Nutzen bringen für die Herde oder nicht. Mhm. Und haben festgestellt, gerade bei Tieren mit hoher Lebenserwartung, also Elefanten, Wale, aber auch einige Fisch- und Vogelarten, da ist gesammeltes Wissen, Erfahrungswissen für den Stamm von jungen Tieren nicht zu kompensieren. Also die Alten wissen, wie Führung geht, sie kennen die besten Reviere und sie haben interessanterweise auch noch mehr Sex, genauso wie die Menschen. Also so viel nur zum Thema Altersrassismus, liebe Leute, wenn Elefanten können nicht irren und Wale sowieso nicht.
Ups, fast vergessen.
Wusstest du, dass die Größe von Trüffeln, also Pilztrüffeln
ja.
und Blitze und Blitzeinschläge zusammenhängen?
Ja, klar. Also, und bei Vollmond gesenztes Johanniskraut hilft auch gegen Fußpilz.
Also überraschenderweise hängt das tatsächlich zusammen. Das hat nämlich mit der elektrischen Entladung und der Bodenchemie zu tun. Blitzeinschläge können den chemischen Aufbau des Bodens verändern. Sie setzen Stickstoff aus der Luft in Formen um, die von Pflanzen und Pilzen besser aufgenommen werden können, wie zum Beispiel Nitrat. Diese Nährstoffanreicherung kann die Bedingungen für das Wachstum von Trüffeln verbessern.
Ja.
Pilze, einschließlich Trüffeln, sind eng mit der Bodenchemie verknüpft, insbesondere mit der Verfügbarkeit von Stickstoff und anderen Nährstoffen.
Ich habe einen Beitrag im Magazin der Süddeutschen Zeitung gelesen von einer anonymen Frau, die 17 Jahre alt ist, in einer Großstadt lebt und weil sie Angst hat, dass ihr daraus irgendwie Nachteiliges erwächst, hat sie das anonym gemacht. Und erstmal meine Frage an dich, wenn du abends, nachts zu Fuß durch die Straßen Berlins gehst, von der U-Bahn nach Hause oder so. Fühlst du dich unsicher?
Kommt drauf an, wo ich bin.
Aber nimmst du deinen Schlüssel, nimmst du deine Schlüssel zwischen die Finger so als Schlagring? Nee,
damit tust du nur selber weh.
Hast du so ein Reizgas bei dir? Ja. Okay. Wenn du Frau bist,
ja.
da kannst du mit jeder Frau, jeden Alter, jeder Kultur drüber reden. Die kennen das nicht, ein relatives Sicherheitsgefühl. Sondern die haben einfach, weil sie es so gelernt haben, einfach Schiss, wenn sie Schritte neben sich hören, wenn ihnen zwei Jungs entgegenkommen und so weiter. Und diese anonyme 17-Jährige hat einfach mal aufgeschrieben, was sie in so ein paar Monaten alles so erlebt hat. Einfach nur stumpf runtergeschrieben. Das geht dann so hier in der U-Bahn. Du kannst sagen, die Bauarbeiter zu ihrem Freund, der sogar dabei ist, lass sie doch einfach hier. Jemand, der betrunken ist, sagt zu ihr, du Schlamp, ich weiß, dass du mit jedem Piep, weil sie ihm gesagt hat, er soll abhauen. Mann auf dem Motorrad fährt Schrittgeschwindigkeit neben mir her und sagt, du bist mir aufgefallen, wollen wir nicht was trinken gehen. Der andere sagt, er habe seine Ex-Frau geliebt, weil sie so gut kochen konnte und sagt dann zu mir, sagt keine Frau nein. Also Klischees über Klischees, aber offenbar Alltag. Mhm. Also dass Männer, deutsch, zugewandert, alles, alle Altersgruppen. Mhm. Man kennt dieses Catcalling, ne, so dieses Hinterherrufen oder Hinterherpfeifen. Aber ich finde, das gehört sich nicht.
Absolut.
Weil es die Freiheiten junger Frauen in diesem Fall einfach massiv einschränkt.
Ja.
Und mir ist das nicht bewusst.
Nee, also ich glaube, das Problem ist tatsächlich dadurch, dass du nicht so durch die Welt gehst und das für dich kein bewusstes Verhalten ist, fällt es dir auch schwer, das dann irgendwie zu realisieren oder mitzubekommen.
So, also, aber das vielleicht für die Weihnachtsfeiertage mal alle, die darüber noch nie so offen geredet haben.
Vor allem für die Weihnachtsfeiern.
Also für die Weihnachtsfeiern, ja, da auch. Aber redet doch mal mit euren Töchtern oder Ehefrauen oder Schwestern oder Müttern einfach mal über ihre Erfahrungen. Einfach so ganz normal.
Und Katharina, erzählt mir das für jede zweite Woche. Ja, auch jede zweite Woche in der U-Bahn immer irgendein Kommentar. Ja,
und vieles ist für dich auch so viel Alltag. Du merkst dir das gar nicht mehr.
Ich frage mich immer, also jetzt irgendwie mal so ne von Sohn zu Vater.
Ja.
Ich frage mich immer, also du hast mir irgendwie oder ihr habt mir als Eltern ein gesundes Selbstwertgefühl mitgegeben, darüber, dass ich mich über mich selbst als Charakter definieren kann und über die positiven Eigenschaften, die ihr mir mitgegeben habt, wie zum Beispiel empathisches oder soziales Verhalten. Ich frage mich immer, wo diese Männer das Gusto hernehmen. Wo kommt das her? Also
Erziehung.
Ist das eine Annahme, dass die Person auf der anderen Seite darauf anspringt? Also ich meine, es muss ja irgendwo grundlegend ein Disconnect, also irgendwie einen Verbindungsabbruch geben zwischen dem, was derjenige sendet und was bei der Gegenüber tatsächlich ankommt.
So, und woher haben das junge Männer? Von älteren Männern. Also normalerweise lernst du doch sowas von deiner eigenen Peergroup.
Ja.
So, und so wie du bist in einer Peergroup, wo das einfach gar nicht angesagt ist und auch diese Unterstellung, dass das bei jungen Frauen oder egal bei welchen Frauen auch nur den Hauch auf Erfolgschance hätte. Im Gegenteil, du machst dich doch total zum Horst, wenn du eine wildfremde Frau anquatscht, wollen wir was trinken gehen. Ja, vor allem, wenn die denn sagen, ja, ey, so toll, wie du aussiehst.
Vor allem, wenn es jetzt nicht aus einem Kontext heraus passiert, der irgendwie ein soziales Setting voraussetzt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel innerhalb eines Abends, den man gemeinsam vielleicht an unterschiedlichen Enden einer Theke derselben Bar verbringt.
Ja, man hat ein paar Blicke ausgetauscht.
Genau, oder man aneinander vorbeigelaufen ist so, oder so.
Und das dann ist ja was anderes, aber ich meine einfach so.
Genau, also
aus heiterem Himmel.
Ja, also verstehe ich. Ich kann es deshalb nicht verstehen, weil ich es nicht verstehen kann. Also, es klingt so doof, aber ich.
Wir werden das über Weihnachten recherchieren.
Und was liegt an?
Ich habe ja noch eine Fortbildung.
Ja, ich habe noch ein bisschen Laub aus dem Park zu pusten. Und dann ist ja auch schon eigentlich bald Weihnachten.
Ja, und ich werde diese Woche noch 2 Tage in Hamburg verbringen bei meinem lieben Freund Loffi, Andreas Loff, der das einzig Richtige gemacht hat, was man als Freiberufler dieser Tage machen kann, nämlich sich mit KI vertraut machen. Das kann man alles doof und schrecklich finden. Aber jeder, der was davon versteht, sagt, du hast genau eine Entscheidung. Entweder du machst da mit und machst dich schlau und nutzt das auch, oder du wirst abgehängt.
Ja.
Weil die Kombination Mensch und KI wird der Kombination Mensch ohne irgendwas
und Mensch und Mensch
meilenweit überlegen sein. Und ich hab so 2-3 kleine Aufgaben und ich will mal gucken, wie das so gelöst werden kann. Also diese Vorstellung so von wegen ChatGPT, bau mir jetzt mal hier die perfekte Architektur für einen neuen Mutmach-Podcast der Familie Schumacher inklusive Social Media Vermarktung und so weiter. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir gucken mal, ob wir da zu neuen Erkenntnissen kommen.
Ja, finde ich spannend. Vor allem müssen wir uns eigentlich auch nochmal schlau machen. Google hatte jetzt ja gerade so ein Breakthrough in der Quantum Computing Welt. Der Chip Willow hat jetzt wohl zum ersten Mal eine sogenannte Benchmark-Simulation geschafft.
Aha.
Und damit innerhalb von 5 Minuten ungefähr mehrere Milliarden Jahre an Rechenleistung,
ach komm,
die unsere Supercomputer jetzt gerade können, so durchgeführt. Also
ja,
das beschleunigt sich gerade am einen Ende schon wieder, während wir gerade versuchen, so ja, die Fäden am anderen Ende.
Klimawandel war gestern.
Zusammenzusammeln.
Die KI ja, wird den Klimawandel noch überholen.
Und ich glaube, da ist die Antwort halt, der Mensch muss weg.
So, und mit dieser extrem optimistischen Aussicht
frohe Weihnachten
lassen wir euch in die vorweihnachtliche Woche mit der Vertrauensfrage.
Tschüssi.
Und tschüss.
Ein Podcast von Funke.